Happy Shooting, Folge 521. Den Kater abgenutzt.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Nimmt auf. Können wir kurz testen, wie gewohnt. Macht mal Krach.
Nimmt auf. Das funktioniert. Gut, klasse. Ja, Villa-Workshop mal wieder. Eine zackige, knackige Villa-Workshop-Folge.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Heute sind wir auch ein bisschen wegen dem Thai heute Abend ein wenig in Zeitdruck, weil die wollen nämlich, dass wir etwas früher als sonst kommen.
Ja, so auch heute Remi Demi.
Auch Klassiker bei jeder Workshop-Folge. Es geht eigentlich hauptsächlich ums Essen.
Ja, ist so wichtig. Verpflegung ist wichtig. Hält die Leute bei Laune.
Außerdem, wenn ihr den Thai noch nicht kennt, den müsst ihr euch angucken. Also nicht angucken, da immer essen gehen.
Ja, oder im Workshop kommen, dann geht man da essen.
So sieht's aus.
Auch nicht zuverlässig immer, aber manchmal.
Wenn sie
Platz
wenn er haben, offen ja. hat und Platz.
Warum reden wir eigentlich über Essen?
Macht nichts. Es geht um Workshop. Was ist denn Thema diesmal?
Also erstmal ist das die Folge 521. Hallihallo. Wir sind heute, es ist der 12.8. Wir nehmen quasi jetzt live auf, aber wir strömen nicht. Also können doch keine Fragen stellen.
Ja, aber das Publikum hier kann ja Fragen stellen.
Das
oder auch. Themen beisteuern. Und genau. Haben sie auch gemacht.
Das ist jetzt hier eigentlich der Villa-Workshop von der von den Vieren, die wir tun, thematisch, der, glaube ich, so der grundlegendste ist. Also es gibt ja den Mensch-Workshop. Mhm. Wie gehe ich mit Menschen vor der Kamera um? Es gibt den Licht-Workshop. Mhm. Der war auch schon. Der Name sagt ja schon, ist ja Programm. Es wird einen Studio-Workshop geben,
ja.
Wo wir uns mit dem wirklich die ganze Zeit mal mit einem Kunstlicht, mit dem Kunstlicht beschäftigen. Und das ist jetzt der Gestaltungsworkshop. Und diese Geschichten, diese Gestaltungsgeschichte, die ist natürlich gültig für alles, was man fotografiert. Also das kann man tatsächlich an allen Ecken und Enden immer wieder einsetzen. Also ganz klassische Fragen, Subjekt, Linien, Richtungen, Vorder-Hintergrund, Aufräumen,
Farben, Kontraste,
Helligkeiten und so weiter. Mhm. Inhalte, da gibt's ja, also das, wir haben heute mal alles so oberflächlich anrasiert. Wir werden das morgen mit Sicherheit noch mal ein gutes Stück vertiefen und noch ein paar neue Aspekte aufmacken. Wir sind hier mit 9 Menschen, die aus, ich wollte gerade sagen, aller Herren Länder angereist sind, seid ihr aber gar nicht.
Bundesländer,
naja, schon. Es sind schon ein paar, also ich glaube, weiteste Entfernung Stuttgart. Ja, aus dem Süden der Republik angereist. In Stuttgart habe ich auch mal 3 Jahre gewohnt.
Jo. Ich nicht.
Ist auch okay. war schön. Themen. Ich überlege gerade, ob wir hier was Interessantes sagen. Also es sind ein paar Wiederholer da. Mal ganz kurz Lärm machen, wer wiederholt. Yeah. 4 von 9.
Mhm. Eine gute Quote.
Ja. Finde ich klasse. Nicht alles Villa-Wiederholer. Sondern teilweise von anderen Workshops.
Auch von ganz alten Workshops.
Genau.
Ein Tübingen-Wiederholer. Tübingen-Workshops gibt es ja nicht mehr. Das Studio hast du ja nicht mehr.
Nee, aber das, A blast from the past. Außerdem, wie gerade festgestellt wurde, ihr habt uns den Kater abgenutzt.
Was?
Ja, der fusselt schon.
Ach so.
Nein, es ist tatsächlich, es ist ganz unterschiedlich, je nach Workshop, aber oft ist es so, dass die Katzen einfach weg sind während dem Workshop. Wir haben ja 2 Villa-Katzen hier. Und das Mädel, sie ist immer schon, die versteckt sich immer, die mag das nicht so mit vielen Menschen. Er ist manchmal so. Und jetzt im Moment ist er gerade super hyper schmusig. Der hat sich heute quasi auf jeden Schoß gesetzt, der sich ihm geboten hat. Und jeder
hat sich kraulen lassen.
Also, ja genau, und dann den Motor angeworfen. Jetzt hat er sich aber gerade ein bisschen erschreckt, weil alle gerade irgendwie ihre Stühle durch die Gegend geschoben haben und Lärm gemacht haben. Aber der Kater, mal schauen, ob er wieder normal wird nach diesem Workshop.
Kannst du berichten?
Wir haben 3, 4 kurze Sachen, die gar nicht so ganz viel mit dem heutigen Gestaltungsthema zu tun haben, aber die trotzdem
aber aufgetaucht
hier sind. Aufgetaucht sind. Und zwar ging es da um einen Knopf auf der Rückseite der Kamera. Wer bist du und wo kommst du her?
Mein Name ist Michael, ich komme aus Rehburg. Das ist hier ganz in der Nähe der Villa.
Mhm. Und Heimschläfer.
Sozusagen, ja, bin ich. meine Frage war, was ist eigentlich der Backbutton-Fokus und wie funktioniert das? Hab da noch nicht so ganz genau verstanden, was das soll und was das ist.
Ja, wir hatten eine Sendung, die hieß auch Bettbacken-Fokus.
Ja, ganz genau.
Die Bettbacken, also nein, der Backbutton ist ja eine Trennung aus Belichtungsmessung und Scharfstellen. Das heißt, im Normalfall hast du ja auf dem Knopf für deinen Zeigefinger, auf dem Auslöseknopf, passieren zwei Sachen, wenn du den halb drückst. Die Kamera misst die Belichtung und die Kamera stellt scharf. Und lockt dann dort auch die Schärfe, wo sie scharf gestellt hat. Das kannst du umkomponieren, solange du den hältst, den Knopf auf der Hälfte. Und dann drückst du ab und dann wird da an der Stelle, wo jetzt die Kamera hinzeigt, mit dem Fokus von vorhin geschossen und mit der Belichtungsmessung von vorhin. Das heißt, du hast zwei Sachen, die da passieren. Das passiert auch noch Weißabgleich und so Zeug, aber das sind zwei wichtige Sachen. Und der Backbutton-Fokus, der nimmt einfach die Scharfstellung von dem Zeigefingerknopf runter und legt sie auf einen Knopf hinten an der Kamera. Das heißt, der Zeigefingerknopf macht jetzt nur noch Belichtungsmessung und Auslösen. Und die Scharfstellung macht er nicht mehr, sondern das machst du jetzt mit dem Daumen. Warum willst du das machen? Jetzt zuckt er mit den Schultern. Boris, warum will man das denn machen?
Ich verstehe inzwischen gar nicht mehr, warum man das nicht machen möchte. Ich erzähle mal kurz, warum das toll ist, wenn man das trennt. Also, nur mal den Standardfall angenommen. Du willst komponieren, du willst die Belichtung messen, weil du jetzt nicht im manuellen Modus arbeitest, sondern mit einem Belichtungsmessungsmodus arbeitest. Und jetzt kannst du ein Problem haben, weil wenn ich dich jetzt außermittig komponieren will, dann fokussiere ich jetzt irgendwo bei dir, drück halb durch, die Belichtung wird gemessen, der Fokus wird gespeichert, ich schwenke die Kamera, los geht's. Jetzt kann ich sagen, okay, der Fokus passt, aber die Belichtung passt nicht. Jetzt muss ich ja, wenn ich dann nicht auf dein Gesicht belichten möchte, sondern ich möchte jetzt zum Beispiel, du wirst jetzt kein Hochzeitskleid anhaben, aber die Dame hat ein weißes Hochzeitskleid an, dann möchte ich vielleicht auf dem Hochzeitskleid messen und dann über eine Belichtungskorrektur arbeiten. Da, wo ich aber das Kleid messe, sind nicht die Augen. Also müsste ich eigentlich auf die Augen fokussieren. Das klappt aber vielleicht nur mit der Belichtung nicht. Also wenn ich das trenne, diese ganzen Dinge, dann kann ich Folgendes machen. Dann schwenke ich mit der Kamera irgendwo hin, wo ich die Belichtung messen möchte. Das können auch die Wolken im Himmel sein, wenn mir die gerade wichtig sind für diese Landschaft, zum Beispiel Landschaftsfoto. Ich halte also in den Himmel, auf die Wolken, drücke vorne halb durch, Belichtung wird gemessen, gespeichert, ich schwenke mit der Kamera. Ich suche mir einen Punkt, wo ich fokussieren will, zum Beispiel den Baum im Vordergrund. Schwenke also mit halb gedrücktem Zeigefinger auf den Baum, drücke mit dem Daumen, fokussiere auf diesen Baum. Daumen auf den Baum, super. Schwenke dann rum, komponiere das eigentliche Bild und drücke ganz durch, habe das Bild gemacht. Also ich kann jeden Schritt einzeln kontrollieren. Der zweite Vorteil, wo das praktisch ist, wenn du vorne drauf drückst, wird das Bild gemacht, auch wenn du nicht fokussiert hast. Dann hast du im Zweifel ein unscharfes Bild, aber wenn du zum Beispiel eine Serie machst, irgendetwas bewegt sich wirklich gleichmäßig parallel zu dir, dann hast du einmal vorfokussiert, wo der Läufer sein wird, wo das Pferd sein wird, wo das Auto sein wird, da hast du hinfokussiert. Jetzt kannst du dich auf das Auto konzentrieren, zum Beispiel für einen Mitzieher, und kannst einfach vorne abdrücken. Der Fokus wird sich nicht mehr verstellen, wenn du vorne drauf drückst. Das ist ein echtes Problem ansonsten, weil dann kannst du nicht vorfokussieren. Der nächste Punkt, wo das echt erstaunlich ist, da habe ich sogar einen Blogbeitrag mal drüber berichtet, da ging es um Makros. Da gab es nämlich eine Review zum Makroobjektiv von der Olympus, das 60mm 2.8. Das hat so ein Einstellrädchen an der Seite am Objektiv, wo man ganz üblich wie bei Tele- und Makroobjektiven den Bereich einstellen kann. Also soll der ganze Bereich von ganz nah irgendwie 19 cm bis unendlich sein oder nur 40 cm bis unendlich. Welchen Fokusbereich will man haben? Und wenn man diesen Schalter bis zum Anschlag kippt, das ist so eine Wippe, dann stellt sich dieses Objektiv und zwar sehr schnell auf den Abbildungsmaßstab 1:1, also auf die Naheinstellgrenze. Das Objektiv fährt also komplett zurück, was ansonsten ziemlich lange dauert, wenn man von Hand dran dreht. Und da gab es eine Review, wo jemand gesagt hat, ja, das ist ja schön, dass Olympus da diese Funktion reingebaut hat, dass man ganz schnell auf die Naheinstellgrenze kommt, aber das ist immer sehr fummelig, da muss man den Auslöser halb durchdrücken, Und dann sucht das Objektiv den Fokus und wenn er dann abgebrochen hat, dann muss man bei halbgedrückter Zeigefinger dann an der Wippe stellen, damit der Fokus wieder nach vorne kommt. Und ich denke immer, was hat der eigentlich für ein Problem? Weil ich hatte dieses Problem nie. Ich habe dieses Makroobjektiv, ich habe Makros damit fotografiert. Ich denke mir, was hat der für ein Problem? Bis mir das klar geworden ist, wenn du nämlich den Fokus nicht auf dem Daumen hast, sondern oben auf dem Zeigefinger beim halb durchdrücken, dann versucht das Objektiv bei aktiviertem Autofokus natürlich immer wieder den Fokus zu finden. Und das schlägt im Makrobereich dann eben auch gern mal fehl, wenn du nicht genau in dem Range bist, wo es noch scharf gestellt werden kann. Ja, und wenn du das auf dem Daumen hast, dann musst du die Kamera nicht immer umstellen zwischen manuellen Fokus und Autofokus, sondern du ignorierst dann einfach den Daumen und machst das manuell.
Ich habe noch eine Anwendung für den Back-Button-Fokus. Und zwar macht er nämlich Folgendes. Normalerweise ist die Kamera so, dass sie nur dann auslöst, wenn sie scharf gestellt hat. Das heißt, ich kriege dann irgendwie so ein Piep oder ich kriege irgendwas eingeblendet, so ein Kreis im Sucher oder so und dann löst sie aus. Jetzt gibt's aber reichlich Situationen, in denen die Kamera gar nicht fokussieren muss. Also typischerweise, das ist jetzt Lichtworkshop, aber typischerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Graukarte Belichtung messe oder sowas, dann brauche ich eine Graukarte, die ist neutral grau, die hat keine Kontraste, da kann der gar nicht scharf stellen, weil der findet da nichts. Dann fängt das Objektiv an. Oder ich nehme einen Backbutton-Fokus, dann ist mir das egal, die löst einfach aus, wenn ich möchte. In dem Moment, wo ich das so eingestellt habe, bin ich halt dann verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass das dann auch scharf ist. Also ich übernehme ein bisschen mehr Verantwortung. Ich sag der Kamera, nee, ich mach das, lass du mal. Und hab dann aber auch selber Schuld, wenn das Bild nicht scharf ist. Ich kann auch nicht mehr ohne leben. Das hat sich relativ schnell ergeben. Wer das mal ausprobieren will, googelt das einfach mal. Back Button, Fokus, also Back wie Rücken und Button wie Knopf. Und das ist je nach Kamera ein bisschen anders einzustellen. Und dann wird man sich wahrscheinlich irgendwie einen Tag lang wird man viel fluchen, weil man vergisst, scharf zu stellen. Und dann muss man sich dran gewöhnen. Außerdem hat das natürlich auch, das hat auch Vor- und Nachteile, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo unterwegs ist und mal jemand anderen schnell die Kamera in die Hand geben möchte. Mach doch mal ein paar Bilder. Das wird schwierig. Es sei denn, man stellt dann mal kurz auf grünen Modus oder so, dann ist es meistens wieder aus.
Das ist tatsächlich so. Also im Vollautomatikmodus ist diese Option meistens deaktiviert und das stimmt tatsächlich. Also jemandem kurz die Hand geben, dann musst du immer erklären, Fokus bitte mit dem Daumen dahin drücken.
Ist aber natürlich auch einfach. Also es ist auch sinnvoll und gut, weil dann kann man den anderen auch sagen, nee, brauchst du nicht probieren, das geht gar nicht. Also dann kann man seine Kamera auch mehr für sich behalten.
Ja, hier deine Kamera stellt nicht scharf, was ist das denn
für? Genau, ist alles kaputt. Ja.
Stopp, ich muss kurz hier reinklingeln. Unterbrechung! Der Werbeblock, ding, 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 hier. Ja,
ne? Find ich, haben wir jetzt eine Werbeklingel.
Das ist jetzt ja, meine Werbeklingel. Super.
Wir sind ja wieder unterstützt, ne?
Wenn wir keinen Jingle dann für diese Sendung, dann machen wir halt eine Werbeklingel. So. Wir werden unterstützt von Jimdo und Enjoy Camera, wie wir das sonst auch werden. Und da freuen wir uns ganz besonders auch auf den Workshop-Folgen. Du hast gebastelt auf Jimdo. Erzähl doch mal.
Ja.
Du hattest ja schon mal gebastelt.
Richtig, haben wir ja schon mal
Workshop erzählt. Relevant gebastelt.
Als wir in Inzighofen auf dem Klostergeister-Workshop waren, da habe ich mich einfach mal kurz in die Bibliothek gesetzt und dachte mir, ach, mach's mal eben schnell eine Seite für unsere Workshop-Teilnehmer und alle, die nicht kommen konnten.
Dann bist du gegangen, dann bist du ungefähr, ich sag mal, gefühlt 20 Minuten später wieder rausgekommen und dann war das Ding fertig.
Genau, hurra, hurra, so ungefähr. Also mal kurz irgendwie eingeloggt. Ich habe das mal wirklich von vorne angefangen mit einer neuen E-Mail-Adresse und habe gesagt, so jetzt mach mal, dass ich diesen ganzen E-Mail-Verkehr mitkriege und da hat sich tatsächlich zum letzten Mal einiges getan. Seite ist aufgebaut vor ein paar Tagen.
Also dieser, wie nennt man das, den sogenannten Onboarding-Prozess?
Ne? Ja, kannst du so sagen. Also wirst du wirklich an die Hand genommen und durchgeführt, wenn du das möchtest. Ich habe jetzt den letzten Link, also die letzte Videovorstellung, die Projektarbeit ist jetzt verlinkt. Die Geschichte mit diesem Pixel-Stick,
wo man. Also ich habe jetzt malt. Vor mir, das ist eine Webpage, die klostergeister2017.jimdo.com. Das fängt mit einem Bild an und dann hast du die Vlogs, die du da gemacht hast, 2, 4, 6, 8 YouTube-Videos drin. Dann hast du von den Projekten 2, 4, 5 YouTube-Videos und einen Text drin. 6, 7, 8, 9, 10 Videos und dann nochmal so Auxiliary-Sachen, der Lumokino Klosterscanner und der DSLR-Shutter und das fliegende Großformat, auch nochmal drei Videos und
genau,
das hast du quasi so Dreck und Drop zusammengebastelt, hier eins, da eins, zack, zack, genau, zack und
Video,
fertig.
Video, Link rein, die Vorschau macht
und das Ding automatisch. Und das sieht professionell aus.
Das und funktioniert auch auf kleinen Bildschirmen und so, also super. Und jetzt, als das letzte Video kam, einfach kurz eingeloggt auf die Jimdo-Oberfläche, gesagt, hier neues Element, Überschrift, neues Element, Video, Link rein, fertig. Ist quasi direkt gespeichert.
Also man muss kein Web können, um Web machen zu können.
Und du kannst es eben für andere auch vorbereiten und die Seite übergeben und sowas, was ich im Prinzip jetzt gemacht habe, dadurch, dass ich mit einer neuen E-Mail-Adresse gestartet bin.
Für deinen Eiswagen.
Also ja.
Mach dem eine Website und sag, hier ist sie und die schenke ich dir und dafür kommst du jetzt zu uns in die Firma mit deinem Eiswagen. So sieht's
aus. Bonuspunkte, wenn das so ein richtig alter Hippie-Bulli ist. Ein VW-Bulli.
Du, also bei Tübingen kenne ich da einen. Zwar ein bisschen weit weg.
Hat er eine Webseite?
Anderes Thema.
Schwierig. Also Leute, macht euch eine Webseite. Jimdo hilft euch dabei. Und das ist komplett kostenlos, wie auch die Seite, die ich da jetzt gebaut habe. Und wenn ihr da eure eigene Domain haben wollt und noch mehr Funktionen, mehr Unterstützung und so weiter, dann kostet euch das 15 Euro weniger auf alle Pro-Pakete. Das gibt verschiedene Angebote, müsst ihr euch mal gucken. Und 15 Euro könnt ihr sparen mit unserem Code Belichtigung.
Auf die 15 Euro auf die eh schon sehr günstigen Preise.
Genau, probiert's mal aus.
So, dann haben wir noch Enjoy Camera, die uns auch unterstützen und diesmal mit, das ist auch auf Deutsch ein schwieriges Wort, eine Tote Bag, die Matador Transit Tote Bag, also Tote Bag, das ist keine Tasche für Tote.
Eine tote Backe.
Das ist es ist eine Tragetasche, aber auch aus diesem Matador Material, das sehr klein und handlich gefaltet wird.
Wir hatten da die...
Oder gestopft wird.
Diese Decke hatten wir.
Ja.
Und das Zeug ist ja alles irgendwie wasserundurchlässig, also schützt halt wunderbar. Und ich habe dir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, so in den 80ern, da hatten wir so Hüfttaschen oder Brusttaschen.
Mit Ponchos drin.
Mit so einem Regenüberzieher, genau, so ein Ponchos oder eine richtigen Regenjacke, die man ganz klein zusammenknautschen konnte. So müsst ihr euch das vorstellen. Und dieses Tote Bag ist halt wie so eine riesengroße Einkaufstasche, Umhängetasche, so über die Schulter zu hängen. Ist aber hier, also so kann ich locker in meiner Handfläche halten. Also so fäustlingsgroß, würde ich sagen. Mhm. Und ich habe es eben auseinandergepackt tatsächlich. Es ist im Gegensatz zu der Decke, ist hier bei dem Bag keine Faltanleitung über eine Nahtstelle oder sowas drauf. Das heißt, das muss man frei zusammenfalten. Ich habe mir nicht gemerkt, wie ich es auseinandergefaltet hatte und ich habe es wieder in diesen Beutel hineinbekommen. Es ist also Boris-proofed.
Also aus diversen Campinggeschichten weiß ich, dass man sowas einfach auch stopfen kann.
Ja, ohne das machst du
sich genauso. Da um eine Faltung irgendwie Gedanken zu machen. Das gibt's dann übrigens auch noch in groß und zwar die Transit 30, den Duffel, faltbare Reisetasche. Eine faltbare, wasserfeste Reisetasche oder Tragetasche mit 30 Liter Fassungsvermögen. Und diese Tote Bag, die kleine, wiegt 88 Gramm. Die große Reisetasche wiegt 116 Gramm. Also das ist dieses Cordura Ripstop Nylon, dieses Material, was einfach stabil und eben wasserfest ist. Und da kannst du schon eine ganze Menge Zeug drin unterbringen.
Das sind wirklich witzige Produkte, ja. Ganz, ganz dünnes
auch
Material, aber fest halt. Ne?
Auch Kameras übrigens.
Ja, und auch da kriegst du alles rein, denke ich mal, klar.
Nur gut. Also ja, wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich bei Enjoy Camera mit dem Code HappyShooting2017. Genau, ich komme durcheinander. Mit dem Code HappyShooting2017 5% auf jede Bestellung und mit dem Code Belichtigung bei Jimdo 15 Euro auf die Pro-Pakete und wir sagen ganz herzlichen Dank und es geht wieder
Dankeschön.
Ding, 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 ding zurück.
Tja. Ja, so ist es.
Gut, das war jetzt erschöpfend. Sind alle erschöpft.
Ja, aber ich finde, das ist eine super Funktion. Also ja, klar. Ich kannte die früher auch nicht. Ich habe die dann auch mal kennengelernt. Ich weiß nicht, ob das durch dich war. Irgendwo habe ich das mal auf dem Workshop erfahren, dass es das gibt und seitdem will ich es nicht mehr missen.
Ist in der Regel an der Kamera übrigens nicht. Also eben, wenn man im Menü sucht, nach Backbutton-Fokus findet man es da in der Regel nicht, sondern das ist irgendwo unter was anderem versteckt. Da Funktionen der Knöpfe einstellen und so.
Wenn man die Knöpfe belegen kann, dann gibt es meistens, entweder gibt es auf der Rückseite tatsächlich einen AF-Button. Das ist bei einigen Canon und Nikon-Kameras so.
AF für Autofokus?
Genau. Oder es gibt halt so ein AEL, so ein, wo man normalerweise die Belichtung mit Locken, also sperren kann.
Auto Exposure Lock.
Ja, oder eine Sternentaste, eine explizite. Und da kann man in der Regel über das Custom, also das benutzerdefinierte Menü, eben die Funktion des Fokus drauflegen.
Mhm. Praktisch.
Gut. Von führenden Fotografen empfohlen.
Du willst dich jetzt als führenden Fotografen
zeigen? Aber guck mal im Internet. Also das,
in diesem Internet? In diesem
Internet. Das machen ganz viele und die können nicht falsch sein.
Bei Google.
Ja, im Internet ist alles richtig. Das steht da geschrieben.
Gut, schaut im Internet. Da war noch eine Frage zum Thema Verwacklung. Die war von dir. Wer bist du? Wo kommst du her?
Ich bin Diana, ich komme aus Benning an Neckar, das ist bei Stuttgart. Mhm. Und meine Frage wäre, ich mache sehr viel Wildlife-Fotografie und habe da immer das Problem, wenn ich Tiere fotografiere, dass ich, wenn ich mit einem Stativ fotografiere, nicht schnell genug bin und wenn ich es aus der Hand mache, dass die Bilder verwackelt sind.
Ja, jetzt willst du wissen, warum das passiert.
Nee, wie ich das beheben kann.
Was hast du denn für ein Objektiv, wenn du da fotografierst?
Ich habe ein Sigma 600 mm.
600, oh, das ist ganz schön lang. Was hat das für eine Offenblende? Also wie hoch geht's runter?
5,6.
Martin,
ja, 5,6.
5,6. Also 5,6 ist halt nicht super hell. Das ist schon mal die eine Geschichte. Das heißt, bei 5,6 wirst du bei 6, also es gibt ja die Daumenregel, dass man die Belichtung, wenn man es aus der Hand scharf halten möchte, sollte die Belichtung nicht langsamer sein als 1 geteilt durch die Brennweite. Also bei 600 mm ein 600stel. Ein 600stel ist schon nicht so ganz einfach in der Regel. Das heißt, da musst du einfach dann mit der ISO hoch und dann geht's auch aus der Hand. Ich würde aus heutiger Sicht sogar beim digitalen Fotografieren, wir kennen das, ne? Wir laden die Bilder in Lightroom oder so und dann klickt man erstmal drauf und zoomt mal so ganz rein. Das hat man früher nicht gemacht, als man noch analog gearbeitet hat. Das heißt, heute sieht man seine Bilder viel detaillierter, als man sie früher gesehen hat. Wenn man es dann mal als Abzug rauslässt, ist es aber meistens doch ganz okay. Selbst wenn man so bei 100% Ansicht so ein bisschen Verwackelung hat. Also das ist so die eine Sache. ISO hoch. Gucken, dass du tatsächlich mit der offenen Blende fotografierst. Hat das Objektiv ein Stabi?
Ja.
Mhm. Wie alt ist das Objektiv? Das ist relativ neu, das 600, oder?
150, 600, genau, das ist relativ neu.
Ja, ja. Das habe ich mir auch schon angeguckt. Das ist, vor allem jetzt nach Svalbard. Der eine Eisbär war dann doch ein bisschen zu weit weg. Ja, also Stabi natürlich verwenden. Dann ist natürlich die Frage, Wildlife bewegt sich ja auch. Also der Stabi bremst ja erstmal deine Bewegung und nicht die von dem Subjekt, was sich da bewegt. Das heißt, wenn da jetzt irgendwie ein Vogel ruhig auf dem Baum sitzt oder so, dann ist das okay. Aber wenn der fliegt, wird es schon schwierig. Also auch da gibt es Probleme. Machst du dann auch so Mitzieher mit irgendwelchen fliegenden Sachen und so?
Ja, mache ich.
Ja. Dann ist noch die Frage, ob das Objektiv dann noch andere Stabi-Modi hat. Weil der Stabilisator, der versucht ja erstmal jede Bewegung zu kompensieren. Also hoch, runter, rechts, links. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, speziell für Mitzieher in einen Modus zu gehen, wo die waagerechte Richtung nicht mehr kompensiert wird, sondern nur noch die Hoch-Runter-Richtung. Und damit werden halt so Mitzieher ein bisschen besser. Vielleicht ist das noch eine Geschichte. Und dann sagst du, auf dem Stativ hast du das aber auch.
Genau, also nee, da bin ich zu langsam. Dann ist das Tier zu schnell.
Dann ist die Frage natürlich nach dem Stativ. Wer hatte das vorhin gesagt? Da kam doch von hier ein Tipp.
Ja, ich bin der Walter.
Ja,
es gibt Stative, die sind so aufgebaut, dass das Objektiv praktisch hängend gelagert ist.
So kardanisch gelagert,
nennt man das. Mag sein, ja.
Das sind diese Gimbals.
Genau, richtig, ja. Und die funktionieren ganz gut, gibt es mittlerweile auch für einigermaßen schmale Mark.
Was reden wir da? Ich habe so ein Ding nicht.
Ich glaube, gibt es bei Enjoy Your Camera für um die 100, wenn ich mich nicht irre.
Also Gimbal kennt man heute eher so aus dem so Elektro-Gimbal, ne? Das sind dann diese Stabilisatoren, wo man dann eine Kamera drauf tut und in der Hand hält, oder die Sachen, die unter der Drohne hängen und die Kamera stabilisieren. Aber es gibt eben auch die rein mechanischen Gimbal. Das sind dann so Aufhängungen, wo das Objektiv, und das ist speziell bei Wildlife-Fotografen und bei welchen die Vögel fotografieren ganz besonders, das Objektiv hängt quasi
Die Kamera mit Objektiv hängt quasi in ihrem Schwerpunkt da drin. Das heißt, man kann die, wenn sie gut ausbalanciert ist, loslassen, in welcher Position auch immer, die bleibt da stehen. Das heißt, man kann das ganze Ding relativ leicht bewegen und auch relativ schnell bewegen. Ich habe da so das Bild vor meinem inneren Auge, Erinnerung an Japan damals, diese Kranichstation und irgendwie 100 Fotografen hinter der Barriere stehen mit ihren Gimbals und ihren großen, dicken Stativen und irgendjemand schreit Incoming! Und dann kommen von rechts drei so Kraniche reingeflogen und alle Kameras auf den Gimbals schwenken gleichzeitig nach rechts und dann aus ungelogen mindestens 50 Kameras gleichzeitig. Es war Kriegszustand. Aber da habe ich sehr viele Gimbals gesehen. Also das wäre noch so eine Möglichkeit. Gimbal, G-M-B-A-L schreibt sich so ein Ding auf Deutsch. Keine Ahnung.
Das ist, glaube ich, einfach so. Das ist wie so eine Schaukel, wo dann das Objektiv reingehängt wird mit der Kamera.
Also das wäre so eine Möglichkeit. Die ganz Hardcore Vogelfotografen, die legen dann da oben drauf, wenn sie dann möglichst stabil noch sein wollen, ohne viel Bewegung, legen dann manchmal noch so ein Beanbag oben drauf, so einen Sandsack oben drauf, der das Ganze noch beschwert und so richtig stabilisiert. Aber zum schnellen Bewegen, Gimbal mal gucken, vielleicht ist das was für euch. So.
Mich interessiert ja gerade noch, an was für einem Sensor ist denn das 600er?
Genau. Ist das ein Crop-Sensor oder ein Vollformatiker?
Ist ein Crop-Sensor.
Okay. Dann?
Also APS-C oder? Ja, APS-C. Ja, macht das Ding ja optisch nochmal länger. Also der Bildwinkel ist noch enger, das heißt, es ist noch anfälliger. Dann kannst du also die mal 1,5 noch dazu rechnen. Das heißt, du bist bei 900 Millimeter, also bis bei einer 900stel Sekunde, um auf sicher zu gehen, vielleicht eine 1500stel oder sowas. Und dann weißt du schon, was du an Licht brauchst, wenn du es von Hand halten willst.
Und gut, im
Bildstabi rettet dich wieder ein bisschen beim eigenen Verwackeln. Mhm. Aber ich sage mal, eine Tausendstel solltest du schon
mindestens, ja. Und im Zweifel viel, viel schießen, Serien und ganz viel wegwerfen. Das ist halt auch so ein Ding. Das ist halt bei der Art von Fotografie auch wichtig.
Also der Bildstabi bringt aber tatsächlich eine Menge. Also Tanja hat früher mit meinem alten Canon fotografiert mit der 350D und mit einem Sigma 70-300, also dann eben am Crop, und hat sich dann auch zunehmend beschwert über eben die verwackelten Fotos und das funktioniert alles nicht mehr richtig, weil sie dann eben auch nicht immer in der Situation auf die Belichtungszeit achtet. Das übersiehst du einfach schnell. Mal kommt eine Wolke, zack, passt das nicht mehr. Und dann ist sie jetzt beim letzten Mal los gewesen mit meiner 5D und dem 100-400, wo ja ein ziemlich guter Stabilisator drin ist, und war total happy, weil sie, wenn sie genau so gearbeitet hat, wie sie vorher gearbeitet hat, plötzlich scharfe Bilder gekriegt hat, solange sich die Tiere nicht bewegt haben. Aber 600 mm am Crop, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Also da, und wenn wirklich dann Action mit reinkommt, ja, Gimbal, haben wir drüber gesprochen, wäre ein Versuch wert.
Du Gimbal.
Gimbal.
Ist auch ein Schimpfwort, wird aber anders geschrieben. Martin, noch mal kurz. Du hattest noch was, was mit dem Serienbild, irgendwas?
Ja, genau. Wenn ich jetzt versuche, ein Foto zu machen, ein schönes Motiv finde, dann geht es mir meistens so, dass ich das versuche, in verschiedenen Einstellungen oder auch aus verschiedenen Blickrichtungen noch mal zu fotografieren, um einfach die Erfolgsquote oder den Ausschuss quasi gering zu halten. Aber ich stelle dann auch oftmals fest, dass eigentlich so das erste Bild, was ich davon gemacht habe, meistens so das ist, was ich behalten werde.
Ja, dann kannst du jetzt ganz einfach deine Quote erhöhen, indem du alle anderen Bilder nicht mehr machst.
Wahrscheinlich schon, ja.
Nee, also also der Ansatz ist erstmal cool. Den empfehle ich auch, wenn man sich so ein Subjekt erarbeitet. Also sagt, okay, das will ich jetzt fotografieren, das ist wichtig. Dann achte ich jetzt eben auf genau Hintergrund und Belichtung und was weiß ich alles. Aber jetzt gehe ich da mal ein bisschen drum rum und schaue mir das aus einer anderen Perspektive an und versuche mal hochkant und mal quer und mal ein bisschen weiter weg, ein bisschen näher dran. Das ist auf jeden Fall mal eine gute Übung, um sich das zu erarbeiten. Und ich denke, mit der Zeit wächst halt auch die Erfahrung, dass dann der erste Schuss vielleicht doch der bessere wird. Kann aber ein Stück weit auch damit zusammenhängen, dass du natürlich in dem Moment dabei bist und das erlebst und hinterher die anderen, die das Bild hinterher sehen, diese gesamte Geschichte nicht mehr haben. Also das Niesen ist der Boris. Weißt du, also du bist ja vor Ort, du hast ja Sinneseindrücke, die der Betrachter nachher nicht mehr hat. Also du hast Wetter, du hast Temperatur, du hast Wind, du hast Geräusche, du hast Gerüche, du hast was weiß ich alles. Das geht ja alles bei dir so ein bisschen in diesen Rucksack mit ein, ne? Du nimmst das mit und du verbindest das jetzt mit dem Bild.
Und der Betrachter, der hat das nicht. Das heißt, der Betrachter wird das Bild eh anders sehen, als du es siehst. Und vielleicht ist das erste Bild für dich das Schönste, weil du das in dem Moment halt zuerst irgendwie gefunden hast. Und dann hinterher sehen die Betrachter das aber und sagen, naja, das vierte war aber viel besser. Ist das manchmal so? Gleichst du das dann auch mit anderen ab? Oder sagst du, nee, das ist so und fertig?
Na, ich zeige einfach nur das, was ich am besten finde. Also von daher.
Das ist übrigens eine verdammt gute Strategie. Das ist nämlich auch so ein Ding, was ich immer wieder sehe. Ich mache 12 unterschiedliche Bilder von einer schönen Blume im Garten und dann packe ich die alle auf mein Album auf Flickr. Und dann, ja, verwässere ich damit natürlich die Bilder. Also diese Auswahl zu treffen und zu sagen, alles andere kommt in meinen Giftschrank und nur das eine Bild kommt raus, das ist ein guter Ansatz. Das ist ein verdammt guter Ansatz. Also ich habe ganz selten Bilder, wo ich vom gleichen Ding mal zwei zeigen würde. Geht dir das?
Ja, mache ich genauso und das kann manchmal ganz schön zwicken. Wenn einem nämlich aus so einer Serie, also Serie im Sinne von dasselbe Motiv aus verschiedenen Blickwinkeln oder, ne, wenn man da eben dann zwei oder drei persönliche Favoriten hat, ich möchte es jetzt hochladen, dann trotzdem mich für eins zu entscheiden. Das kann einen dann so ein bisschen zwicken, weil man natürlich der Welt das mitteilen möchte, was für ein, ach, für ein tolles Auge man hat. Aber man muss sich dann eben für eins entscheiden. Was ich dir aber tatsächlich mal raten würde bei dieser Aktion, wenn du mehrere Bilder hast und sagst, die anderen sind aber technisch auch okay, so aus deiner Warte, aber dir gefällt das erste eben am besten, schnapp dir mal 2, 3 oder 4 Bilder und zeig die mal so im Bekannten- oder im Freundeskreis rum und sag, ohne zu sagen, in welcher Reihenfolge sie aufgenommen sind, legst sie einfach auf den Tisch, gedruckt oder am Bildschirm halt, und sagst, welches gefällt dir davon eigentlich am besten? Und dann kriegst du ein Gespür. Es gibt bei Facebook auch so diese Unsitte halt, um Klick und Reichweite zu erreichen. Ich verstehe inzwischen, warum man es macht. Diese Postings mit 2 Bildern, links oder rechts, so links den einen Smiley, rechts den anderen Smiley, so um Kommentare zu fischen. Finde ich bei solchen Aktionen, wenn du ein bisschen Reichweite hast, aber interessant, wenn deine Freunde, die dir dann eben folgen, das kannst du auch bei anderen Plattformen machen, wo du 2 Bilder mal hochlädst, um einfach mal abzuschätzen, siehst du das nur so, dass das erste Bild das beste ist und die anderen sagen aber, wow, beim zweiten, da geht die Post ab. Also um da mal ein Gefühl zu kriegen.
Da haben wir ja heute auch so ein bisschen drüber gesprochen, das, was du siehst als Bild, das sieht halt ein anderer vielleicht ganz anders. Das hat immer mit dem kulturellen Hintergrund zu tun, mit dem Erfahrungshorizont, den die anderen haben. Das heißt, das abschätzen zu lernen, ob das ankommt oder nicht, das ist so eine Sache, die muss man auch immer wieder proben, üben, testen und so weiter.
Fürs Nächste könnte ich dir mal eine Überleitung machen. Also wenn du das mal gecheckt hast, kannst du vielleicht einfach mal bei uns im Slack ein Feedback geben. Da könntest du auch mal 2 Bilder reinladen und mal fragen. Jo. Wenn du dann so eine Serie gemacht hast, wie viele Bilder hast du so ungefähr in so einer Serie?
Weiß ich nicht, 10 Stück vielleicht.
So 10 Stück, ne? Und dann hast du dich jetzt für eins entschieden, vielleicht noch ein zweites. Wir sagen ja auch immer gerne nochmal ein Hochformat davon, wenn man es mal drucken will. Manchmal ist das andere sinnvoller. Dann hast du 8 Bilder. Was machst du mit denen? Behältst du die alle?
Nee, also meistens tue ich dann die wirklich, die mir gar nicht gefallen, eigentlich löschen.
Und dieses Löschen, das kann nicht jeder so mal einfach machen, ne? Wer hatte hier gefragt? War das bei dir?
Also ich kaufe mir lieber eine neue Festplatte, bevor ich lösche.
Also da wird einfach im Zweifel mal alles aufgehoben. Ist das gut?
Wir wollen jetzt das Thema Workflow nicht nochmal ganz breit austreten. Das haben wir schon oft gemacht. Auch auf onehour1000pix.com gibt es ja auch das E-Book gratis zum Runterladen zu dem Thema. Aber ich glaube, eins ist tatsächlich wichtig, dass man... Also ich habe auch erst angefangen zu löschen, nachdem ich eine Methode gefunden hatte, bei der ich sicher sein konnte, dass die Bilder, die ich lösche, auch tatsächlich die sind, die weg können. Also oft löscht man ja nicht aus der Unsicherheit raus, dass man vielleicht was löscht, was noch wichtig wäre. Und für mich hat dieser Workflow, den ich mir da mal erarbeitet habe, tatsächlich mir die Sicherheit gebracht, das gute Gefühl gebracht, ja, die können weg. Und da gibt's eine Methode und da kann man hinkommen damit. Wir linken das mal in den Shownotes. Das ist also immer noch für mich, das ermöglicht es mir bei diesen ganzen Reisen zum Beispiel an jedem Abend die Bilder des Tages komplett durchbearbeitet zu haben mit Ratings, mit Sternchen, mit Bearbeitungen. Und ich kann am Ende der Reise, in dem Moment, wo ich in den Flieger nach Hause steige, kann ich sagen, jetzt zeige ich dir mal alle 5-Sterne-Bilder von dieser Reise. Und das ist eine Auswahl, die ich hinter der ich dann normalerweise auch stehe. ich gehe dann ein paar Wochen später nochmal hin und wenn ich ein bisschen Abstand habe, gucke dann nochmal durch und dann passe ich das auch nochmal ein bisschen an, weil wenn man zu nah dran ist, kann das schon mal schief gehen. Aber es ist tatsächlich wichtig, sich in diese Position zu bringen, dass man diese Sicherheit hat. Das hat eine Weile gedauert und ich bin mir auch sicher, dass ich heute mal schon mal das ein oder andere Bild wegwerfe, was vielleicht noch gut wäre. Aber die Menge Bilder, die ich auf den Platten habe und dann noch ein Backup davon, dann bitte noch ein zweites, weil nur ein Backup ist kein Backup, ne? Und dann muss es noch in der Cloud sein, dann muss es noch auf einer externen Platte und dann muss es noch beim Nachbarn liegen und was weiß ich alles, Offsite und so weiter. Da hast du halt plötzlich nicht nur eine 3-Terabyte Platte am Rechner hängen, sondern du hast halt 4 davon an verschiedenen Plätzen. Du schleppst die Daten werden eben mehrfach, fallen mehrfach an und müssen dann auch mehrfach immer weiter gerettet werden. Ne? Da kommt irgendwann eine neue Technologie, dann sind die Platten plötzlich 3-mal so groß und dann muss man das alles wieder umkopieren und so. Und das ist alles ein riesen Rattenschwanz, der nur größer wird. Und für mich ist das so ein bisschen, tja, ich hab interessantere Sachen zu tun.
Das Ding ist ja auch, man sucht die Bilder ja irgendwann mal wieder raus, weil man sie für irgendetwas benutzen will. Also irgendjemand sagt, jetzt such mal die 12 schönsten für einen Kalender für Oma. Oder
wir haben vor dem Workshop eine Mail rumgeschickt und gesagt, bringt mal eure 3 besten Bilder mit.
Genau.
Also das ist nicht einfach.
Dann gehst du halt los und suchst Bilder. Und wenn ich jetzt natürlich in meinen Katalog die Stichworte reingebe, nach denen ich suche, dann ist das halt ein Unterschied, ob ich dann 5000 oder 500 Bilder finde. Und da ist es dann schon sehr wichtig, eben wirklich auszudünnen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber du kannst ja noch über die Tags und die Sterne einschränken. Ja, wenn ich das aber mache und weiß, dass ich sowieso nach dem Stichwort immer noch, es muss gefleckt sein und es muss mindestens 3 Sterne haben, dann kann ich mir natürlich die legitime Frage stellen, warum schmeiße ich nicht alles mit weniger als 3 Sternen einfach mal weg? Weil ich werde es sowieso nie wieder benutzen. Und es ist ja selbst nach dem Löschen nicht so, wenn ich jetzt mal einmal in Svalbard gewesen wäre, dass ich hinterher alles von Svalbard lösche, weil alles nur 2 Sterne hat. Das wird ja nicht passieren. Also die Aufnahmen aus Nachlässigkeit.
Spaß.
Weil mein Time Machine Backup wieder nicht aktiv ist oder so. Aber also die mir wichtigsten Momente habe ich ja. Und bei mir ist es dann eben auch so, dass ich tatsächlich noch ein paar Bilder zusätzlich habe in diesem Range für Kunden und so weiter. Das ist aber eine andere Anforderung.
Und
aber ich dünne echt extrem aus.
Aber und natürlich hast du eine andere Anforderung. Also ich habe Bilder, da sage ich, oh geil, da ist der Eisberg so geil, den möchte ich an die Wand hängen. Das ist Galeriequalität. Aber dann habe ich natürlich auch Bilder, die Geschichten erzählen. Aber die haben bei mir wieder andere Tags und dann weiß ich schon, was ich behalten kann und was nicht. Und das hat natürlich immer mit den eigenen Anforderungen zu tun. Aber so gar nicht wegwerfen. Ich erinnere mich an die Zeit, wo ich mit Moni zusammengezogen bin. Moni hatte einen Haushalt, ich hatte einen Haushalt. Und ich bin dann zu ihr gezogen. Das heißt, ich habe bei mir ausgemistet. Und ich habe da tatsächlich 2/3 meines Hab und Guts verschenkt und weggeworfen. Und ich erinnere mich an selten an wenige Zeiten in meinem Leben, wo ich hinterher so dermaßen zufrieden und entspannt war, nachdem ich Sachen weggeworfen habe. Diesen Ballast, den man mit sich rumschleppt. Und mit Bildern ist das ein bisschen ähnlich.
Ja, vor allem bei Bildern ist es ja wirklich, das ist ja dann nichts Einmaliges, sondern in der Regel sind das einfach nur Variationen des Themas. Und jetzt stelle ich mir gerade mal vor, die Kameras mit 10, 20 Bildern die Sekunde und hast dann eine Serie beim Sport gemacht, dann entscheidest du dich für die 2 Keeper, also die Bilder, die es sind. Ja, bitte, dann schmeiße ich die anderen 200 aber wirklich weg. Weil die werde ich nie wieder für irgendwas brauchen.
Na gut, es gibt so typische Anwendungen, wo es natürlich tatsächlich Blödsinn ist aufzuheben. In Inzighofen auf dem Klostergeister-Workshop war ein tolles Gewitter. Da habe ich irgendwie 300 Bilder gemacht, um nachher 2 Bilder mit einem tollen Blitz drauf zu haben. Da habe ich natürlich dann die 298 weggeworfen. So, wir sind zeitlich am Ende, sonst kriegen wir nämlich nachher nichts zu essen.
Aber eine Vorstellungsrunde
machen. Noch eine kurze Vorstellungsrunde. Sag mal kurz, wo ihr herkommt. Wie heißt es, wo ihr herkommt?
Ich heiße Thorsten und komme aus Düsseldorf.
Ich bin der Manuel, komme aus Niedernhausen.
Martin, komme aus Thüringen.
Diana aus Stuttgart.
Michael aus Rehburg.
Tanja aus Darmstadt.
Stefanie aus Neustadt.
Andreas aus Bielefeld.
Walter aus Fehr.
Chris aus der Viewfinder Villa.
Und Boris aus Nordheim.
Ja, das war's. 3, 2, 1.
Schnick wie Bons!
Das ist ein bisschen verreckt am Schluss. Lassen wir so stehen. Wir haben sie überrascht. Der Schnicki-Punz kam. Ja, dann Schreibt bei Schnicki.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.